Ob diese Tauglichkeit zum allgemeinen Gesetz besteht oder nicht, kann man durch einen Test erkennen, den Kant Universalisierung nennt, also Verallgemeinerung. Es ist die Mahnung, stell dir vor, wenn alle das täten, die wir von unseren Eltern her kennen und die in Kants Universalisierungstest ihren philosophischen Ursprung hat.
Die Universalisierung erfolgt unter zwei Gesichtspunkten, nämlich erstens, kann man die Maxime widerspruchsfrei als allgemeines Gesetz denken, nachdem sich alle Menschen immer und überall verhalten müssen? Und zweitens, können alle Menschen dies vernünftigerweise wollen?
Eine Maxime wie »Ich will Menschen in Not helfen« hält diesem Test stand. Die Vorstellung, dass alle Menschen immer und überall dieser Maxime folgen, also Menschen in Not helfen müssten, enthält keinen Widerspruch in sich. Und es ist auch anzunehmen, dass alle Menschen ein solches Gesetz vernünftigerweise wollen können. Denn jeder kann einmal auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sein. Also können wir davon ausgehen, dass die Maxime »Ich will Menschen in Not helfen« universalisierbar und damit moralisch ist.
Gegenbeispiel ist eine Maxime wie »Ich will Menschen betrügen«. Das kann ich weder als allgemeines Gesetz wollen noch widerspruchsfrei denken. Nicht wollen, weil ich bei einem entsprechenden allgemeinen Gesetz damit rechnen müsste, selbst Opfer von Betrügereien zu werden, und nicht denken, weil dieses allgemeine Betrügen sich selbst unmöglich machen würde. Es würde nämlich sehr bald das Vertrauen zerstören, welches Voraussetzung für einen Betrug ist. Die Maxime würde sich durch ihre Verallgemeinerung also selbst unmöglich machen. Das heißt, sie enthält einen inneren Widerspruch und ist auch aus diesem Grund unmoralisch.
Wichtig bei dieser Universalisierung ist, dass es um Maximen geht, nicht um konkrete einzelne Handlungsvorhaben. Denn deren Verallgemeinerung ist so gut wie nie widerspruchsfrei möglich. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, mein Auto heute Abend auf einem ausgewiesenen Parkplatz in meiner Straße abzustellen, dann ist dieses Vorhaben sicher moralisch einwandfrei. Dennoch ist es nicht widerspruchsfrei zu verallgemeinern, denn es ist unmöglich, dass alle Menschen ihr Auto heute Abend genau an dieser Stelle parken. Aber als Maxime gedacht, etwa in der Form »Ich will mein Auto immer nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abstellen«, enthält das Vorhaben keinen inneren Widerspruch.
Die Fixierung auf Maximen zeigt auch, dass Kants Ethik eine Willensethik ist. Entscheidend für die moralische Beurteilung ist der gute Wille, nicht der Erfolg der jeweiligen Handlung. Denn nur der Wille untersteht unserer Gewalt und damit unserer moralischen Verantwortung. Die Ausführung der Handlung dagegen ist von vielerlei äußeren Umständen abhängig, die wir nicht beeinflussen können. Etwa unseren natürlichen Kräften und Fähigkeiten oder Hilfsmitteln, die verfügbar sein können oder auch nicht.
Wenn zum Beispiel jemand in Gefahr ist zu ertrinken, ich aber nicht schwimmen kann, bin ich nicht moralisch verpflichtet, ins Wasser zu springen. Ich muss aber ansonsten alles tun, um diesen Menschen zu retten, also zum Beispiel einen Rettungsring ins Wasser werfen, andere Menschen herbeirufen, den Notarzt anfordern und so weiter. Wenn die Rettung dann trotz allem zu spät kommt, und zwar weil niemand rechtzeitig ins Wasser gesprungen ist, dann trifft mich deshalb keine moralische Schuld. Was zählt, ist der gute Wille.
Allerdings darf der gute Wille kein bloßes Wünschen sein. Ein Seufzer wie »Man müsste diesem armen Menschen jetzt aber wirklich helfen« reicht nicht aus. Sondern der gute Wille muss beinhalten, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die gute Absicht auch zu verwirklichen. Das ist es, was der kategorische Imperativ von uns verlangt. Er ist Kants grundsätzliche Antwort auf die Frage »Was soll ich tun?«
Als Kant diese epochemachenden Gedanken entwickelte, befand er sich nicht nur auf dem Gipfel seines philosophischen Schaffens, sondern auch auf dem Höhepunkt seiner äußeren Lebensumstände. 1783 konnte er sich ein eigenes Haus leisten und ab 1786 auch eine Haushälterin, sodass er nicht mehr auswärts essen musste, sondern, wie er stolz festhielt, seine eigene Ökonomie hatte.
Kant empfing nun täglich Gäste zum Mittagessen, meist Freunde aus Königsberg, aber auch auswärtige Besucher. Die Tischgespräche sollen angeregt und anregend gewesen sein. Allerdings waren sie wie der Speiseplan präzise geregelt und in drei Gänge aufgeteilt. Zur Suppe ging es ums Informieren, zum Braten ums Räsonieren und zum Nachtisch stand Scherzen auf dem Plan, sozusagen kategorisch. Auf allen drei Feldern konnte Kant nach dem übereinstimmenden Zeugnis vieler Gäste gut mittun.
Musik Aus dem kategorischen Imperativ entwickelte Kant weitere Prinzipien, die unser Zusammenleben bis heute bestimmen. Eines der wichtigsten ist der sogenannte kategorische Rechtsimperativ.
Handle äußerlich so, dass der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne.
Ich darf mich also zwar als freien Menschen betrachten und brauche mir grundsätzlich von niemandem vorschreiben zu lassen, was ich zu tun und zu lassen habe, aber dies gilt nur, solange ich dadurch nicht die Freiheit eines anderen beeinträchtige. Wann das der Fall ist, bestimme nicht ich, auch nicht der andere, sondern ein allgemeines Gesetz, das also für alle Bürger meines Gemeinwesens gleichermaßen gilt. Dies ist der Grundgedanke einer freiheitlichen Rechtsordnung, wie sie heute in vielen Verfassungen festgeschrieben ist.